Heute könnt ihr euch auf einen ganz besonderen Gast freuen. Mein väterlicher Freund, Lehrer und Mentor Dr. Gunther Schmidt spricht über seine Vergangenheit, seine Jugend, wie er ursprünglich Volkswirtschaft studiert hat, was ihn motiviert hat, in der Studentenbewegung dann doch in eine andere Richtung sich zu entwickeln. Wir sind alle dankbar dafür, in welche Richtung er sich entwickelt hat. Und wir bekommen tiefe Einblicke über Hemsterlin, die Heidelberger Schule, die Mailänder und Paul Watzlawick und viele spannende Erkenntnisse aus dieser Zeit.
Aktiv zugehört. Insights aus Coaching und Therapie. Der Podcast mit Frauke Niehus und Timo Schlage.
Lieber Gunther, wir haben uns vor, glaube ich, 15 Jahren kennengelernt und ich bin sehr dankbar über die Begegnung, was ich alles von dir lernen durfte. Ob es jetzt im Maihai war, in privaten Treffen, Abano, keine Ahnung, was wir überall gesehen haben. Und ich würde gerne in dieser Podcast-Folge, wenn es für dich in Ordnung ist, eine Zeitreise machen. Du bist ja nicht als Begründer der Hypnosystemik und einer der bekanntesten Lehrcoaches, Lehrtherapeuten auf die Welt gekommen, sondern warst ja auch mal jung, hast gelernt als Student. Und so ein paar Anekdoten kenne ich ja von dir, aber eben sicherlich noch nicht alle. Ich würde gerne eine Zeitreise machen, zurück zu der Zeit Heidelberger Schule. Du als Student, Schüler von Hemsterlin mit den anderen damals jungen Studenten, wie ihr gemeinsam an der Familientherapie geforscht habt, die entwickelt gehabt habt und vielleicht auch gar nicht noch wusstet, was das überhaupt eigentlich hinterher wird, welche Ausmaße die Heidelberger Schule man haben wird. Wie war denn die Zeit? Wie hast du Hemsterlin und die anderen kennengelernt?
Da müssen wir schon ein bisschen vorher vielleicht anfangen, so irgendwie, wie sich das überhaupt entwickelt hat, dass ich mich in diesen Bereich, für diesen Bereich interessiert habe und da hinein entwickelt habe. Also erstmal habe ich Volkswirtschaft studiert nach dem Abitur und habe dann Diplom gemacht und wollte da eigentlich ursprünglich als Volkswirt arbeiten. Hatte auch schon Angebote da so. Aber in der Zeit war ich vorher so in die Studentenbewegung quasi reingeraten und hatte dann dort eine deutlich andere Orientierung entwickelt. Also habe mich umorientiert sozusagen. Und da waren die Werte, die mich vorher so geleitet haben oder die jedenfalls für mich irgendwie interessant waren, die waren plötzlich sehr stark in Frage gestellt. Und für andere Werte, ich habe zum Beispiel meine Diplomarbeit in Volkswirtschaft dann über Vermögensumverteilungsmodelle und sowas gemacht und so, die waren für mich vorrangig geworden. Da war es für mich.
Darf ich fragen, was die alten Werte waren, die du in Frage gestellt hast durch die Studentenbewegung?
Ja, also erstmal war ich, sagen wir mal, bezogen auf so wirtschaftliche Fragestellungen und auch, also ich komme so aus dem Haushalt, mein Vater und meine Mutter, die hatten ein kleines oder mittelständisches Unternehmen und so, und da war ich eher schon immer unternehmerorientiert, vorgeprägt, sozialisiert so irgendwie. Und es war dann einfach so die gegebene Systemvoraussetzung. Und da war das für mich dann, ja, das in der Richtung, das wäre doch sinnvoll. Und da wollte ich Volkswirtschaft studieren und eigentlich, um im Management so irgendwie auch eine gute Karriere zu machen wirtschaftlich, auch entsprechend Geld zu verdienen und so, waren also übliche Werte. Die Studentenbewegung hat mir halt doch vieles nochmal in ein anderes Licht gerückt, sodass zum Beispiel soziale Gerechtigkeit, Verantwortung für Umweltsachen und so weiter plötzlich für mich eine zentralere Rolle spielten als vorher. Und mit meinen vorherigen Orientierungen habe ich das dann nicht mehr gut in Einklang bringen können. Hätte dann eher zu Gewerkschaften gehen können oder sowas, aber die waren mal zu rigide. Ich habe mir das genau angeguckt und so. Das war für meine Vorstellungen auch wieder zu rigide und zu polarisierend so irgendwie. Und das hat mich schon immer, aber das hatte gar nichts mit dem Studium zu tun. Ich glaube, vorher schon war immer klar für mich, Integratives und auch so wechselseitig mal darauf zu achten, hey, was bewegt denn diese Person, dass sie sich so verhält, obwohl ich es ja gar nicht verstehe oder nicht gut finde. Das war sozusagen in meiner Sozialisation, in meiner Familie schon vorgebahnt. Das war sicherlich nachher auch sehr hilfreich. Und da bin ich auch meiner Familie sehr, sehr dankbar, ne? In der Form, auch diese Aspekte dann für Minderheiten sich einzusetzen oder sowas in der Form. Meine Eltern waren so, die hatten viele jüdische Freunde in der Zeit, in der Nazizeit und haben dann denen geholfen, zum Teil noch rauszukommen. Also die haben uns ja nach dem Krieg dann immer wieder besucht, auch waren USA oder sonst was. Alle diese Dinge haben da schon eine große Rolle vorher gespielt. Aber dann war das für mich eben so, dass ich dachte, naja, ich kann das machen. Aber ich hatte schon das Gefühl, so richtig bewegend, richtig erfüllend wird mich das nicht. Und da war ich sehr im Zweifel, was ich dann mache.
Gab es da einen konkreten Auslöser oder war das eher so ein schleichender Prozess vom Unternehmerhaushalt hin zur Studentenbewegung?
Das war ein schleichender Prozess, glaube ich, so in der Art. Und insbesondere war der natürlich sehr stark gar nicht über diese wirtschaftlichen Sachen erstmal geprägt, sondern über die Auseinandersetzung mit der Nazizeit, was ja ein ganz wichtiger Aspekt auch der Studentenbewegung war. Das wird manchmal, habe ich den Eindruck, gar nicht immer wieder so richtig so betont oder beachtet. Diese wirtschaftlichen Fragen, das sozialistische Überlegungen, die kamen dann dazu. Aber das eigentliche, ursprüngliche, war halt eine Infragestellung des bisherigen Systems, aber gerade abgeleitet aus der Verleugnung oder der Nichtkonfrontation, der Nichtbearbeitung dieser Nazi-Geschichte. Und das hat mich natürlich sehr bewegt. Ich habe schon mit 8, 9 Jahren Bücher in der Bibliothek ausgeliehen über den Widerstand und so in der Nazi-Zeit. Wenn ich heute so gucke, meine Kinder werden nie auf so eine Idee gekommen sein. Also, aber das hat mich also sehr stark bewegt. Und das war dann so mit der Punkt. Und so hat sich das dann so schleichend entwickelt, irgendwie so in der Art. Aber der entscheidende Punkt, dann in diese mehr therapeutische oder Beratungsszene zu kommen, der kam durch was ganz anderes. Nämlich, ich hatte da eine sehr, siebenjährige Liebesbeziehung mit meiner ersten großen Liebe. Und es war toll alles. Aber ich bin halt in die Studentenbewegung dann reingeraten, habe mich verändert und sie nicht. Und das hat dann deutlich unsere Beziehung belastet auf eine Art. Wir waren halt an unterschiedlicher Meinung. Auch ihre Herkunftsfamilie, in der sie stark eingebunden war, war eine völlig andere Position. Da gab es dann sehr viele Konflikte. Und so haben wir uns da langsam auseinanderentwickelt. Ihr ging es damit immer schlechter. Hat eher so depressiv reagiert. Und mir ging es immer besser. Und dann habe ich ihr aber sehr helfen wollen immer. Aber was ich auch gemacht habe, hat nicht so richtig gefruchtet. Und dann hat mir noch jemand empfohlen, so, dass es da in der Umgebung von Heidelberg einen tollen Psychotherapeuten gäbe. Das wäre doch vielleicht was, was er nutzen könnte. Und dann wollte ich sie halt so dazu bewegen, sie wollte aber nicht. Und dann kam ich aus meiner damaligen Sicht, sehr tollen Idee. Ich schlage vor, mir auch ein paar Gespräche, aber mehr nur mit dem Ziel, sie anzukoppeln praktisch an den Therapeuten und ich steige dann aus. Das endete dann damit.
Wie spannend, dass es bei euch genau umgekehrt war. Ich kenne das sonst immer aus der anderen Perspektive heraus, dass eher die weibliche Kraft der Treiber ist.
Wow. Ja, ich hatte ja gar keinen Bedarf, hatte ich den Eindruck, aber sie
schon. Das haben die meisten nicht, ja, zum Therapeuten gehen.
Und so kam das dann, ne? Und dann haben wir das gemacht, aber so, vielleicht weiß ich nicht mehr, vielleicht nach 8 oder 10 Sitzungen spätestens stieg sie aus. Und ich habe dann 2,5 Jahre Therapie gemacht. Und das hat aber mich in meiner gesamten Perspektive, in meinem Weltverständnis und so weiter deutlich verändert.
Ja.
Da habe ich auch in diesen Erfahrungen gemerkt, es war sehr intensive Erfahrungen, Einzelgruppen und so weiter, dass eigentlich diese Arbeit, ich habe mich dann mehr auf der anderen Seite auch schon vorgestellt, wie das wäre, mich deutlich mehr erfüllen würde, als das, was ich vorher vorhatte. Und so habe ich dann mich entschlossen, das will ich machen, insbesondere Familientherapie, weil in der Zeit habe ich dann angefangen, halt die Literatur zu sichten und bin dann auf Familientherapie gestoßen. Die war da in den Anfängen. Es war ganz, und in Deutschland praktisch kaum gut, ein bisschen so in Gießen. Horst Eberhard Richter hat ein bisschen was gemacht, aber das war rudimentär. Aber bin ich auf die Sachen von Helm Stehling gestoßen und anderen Leuten und auch Jan Futrehen, der ist aus Holz, da ging es um Psychosen und so weiter. Und immer aber jetzt, dass das aus einem ganz anderen Blickwinkel gesehen wird, nämlich nicht mehr als individuelles Thema, sondern als eine, ja, heute würde man sagen, systemische Kontextbedingung, also auf das zu gucken. Damals war dieser Begriff systemisch noch gar nicht geprägt. Also, dass Wechselwirkungen in der Umwelt wichtig sind. Und das hat mich sehr fasziniert. Und da habe ich gedacht, das will ich dann nachher beruflich machen. Habe mir aber als Volkswirt schon mal das Gesundheitssystem angeguckt. Das war sehr hilfreich für mich dann. Habe gemerkt, Psychologie hätte mich viel mehr interessiert. Aber da wäre ich immer nur jemand gewesen, der Anweisungen zu befolgen gehabt hätte. Das ist nicht so ganz mein Stil schon damals gewesen. Und selbst frei gestalten, so wie ich mir es vorstelle, dazu hätte ich Medizin studieren müssen. Also habe ich Medizin studiert. Und in der Zeit habe ich mich dann intensiv mit vielen auch Familientherapie, Weiterbildung und alles so nebenher, habe ich alles schon gemacht. Und so kam das überhaupt zustande. Da war ich schon praktisch sehr vorbereitet. So. Und in dem Zusammenhang habe ich so von einem Freund, der die Familie Stirling kannte, schon aus den USA, so Insider-Information gekriegt, dass er eine Professur in Heidelberg kriegt. Und ich wollte ursprünglich da in der Zeit schon nach Berlin umziehen, habe mich dann umentschlossen und bin da geblieben und habe richtig systematisch gewartet darauf, dass der kommt am ersten Tag, habe ich ihm so quasi schon aufgelauert, als er sein Institut eröffnet hat, und habe so lange mit ihm darüber geredet und ihn gebeten drum, dass er mich schon am ersten Tag dann mir zugebilligt hat, dass ich da mitarbeiten darf. Und das war für mich also die Chance meines Lebens damals. Und eigentlich bis heute ist das so, vieles, was man dann wird nachher, da denkt man, das ist das eigene Verdienst, das ist ein teilweise jedenfalls ein Missverständnis, weil ohne diese Chancen wäre es alles ganz anders gelaufen. Und da bin ich Helm Stierlin, der ist vor einigen Jahren jetzt gestorben. Wir haben aber enge Verbindung bis zum Schluss, lebenslang dankbar, denke ich. Und so kam ich da rein. Zu der Zeit war das aber keine systemische Arbeit. Da war das eine eher tiefenpsychologisch orientierte Mehrgenerationen-Familientherapiearbeit, die auch heute noch ihre Relevanz hat, aber die halt damals das Einzige war sozusagen oder das Vorherrschende da in dem Feld. Da gab es unterschiedliche Strebungen auch, aber das war so ein Hauptthema. Mehrgenerationen-Familientherapie, insbesondere Delegation und Familie und so weiter, Sachen, die Helm Stierlin entwickelt hatte.
Aber diese Mehrgenerationen-Thematik kenne ich ja auch von dem anderen Schüler oder Mitstudenten, Gunther Weber, wo ich auch 3 Jahre in Supervision gewesen bin, der ich sehr genau über die Familienaufstellung, Organisationsaufstellung, aber auch dann die Kombination aus beidem sehr reingefuchst hat, wo genau dieser Generationenansatz ja auch eine große Rolle spielt.
Genau. Und am Anfang war der Gunther auch noch nicht dabei, 74, wo ich da hingekommen bin. Da kam dann kurz, also ein bisschen später dann so dran, so. Da war der Michael Wirsching, Ingeborg Rücker, Emden Jonas und so. Auch der Norbert Wetzel, der später in den USA in Princeton war und so. Und das war das ursprüngliche Team. Und ich hatte da die Riesengelegenheit, auch die Satu Stierlin, die Frau vom Helm, war da mit da drin. Und mit der habe ich viel zusammengearbeitet, aber auch halt mit der ganzen Gruppe. Da habe ich dann 1975 auch Bernhard Renkle dort getroffen. Der kam dann da dazu. Er kam als Wirtschaftsingenieur. Wir hatten da eine ähnliche Vorgeschichte. Auch dann eben wegen dieser Mehrgenerationen-Aspekte, die uns brennend interessiert haben, dazu. Und so haben wir dann praktisch uns kennengelernt und bis heute arbeiten wir zusammen. Aber damals war das erstmal so, da war ich der Einzige, der da so als Student die großzügige Gnade sozusagen gekriegt hatte. Und da habe ich unglaublich viel gelernt. Und was halt das denn Zentrale war, und das ist halt auch bis heute noch das Zentrale, war noch schon lange, bevor die systemische Entwicklung war eigentlich immer klar, Individuelles kann man nicht mehr aus dem Individuum allein erklären. Natürlich ist das wichtig. Aber man muss die interaktionellen Wechselwirkungen, also nicht Ursache-Wirkung, sondern Zirkularität beachten und so. Und ich habe es dann noch am eigenen Leib, schon deswegen war ich da schon vorgeprägt auch wieder, auch erlebt, weil meine Freundin, nachdem wir dann eben dazu dieser Psychotherapeutischen in diese Situation gegangen sind und die dann ausgestiegen war, dann ging es noch eine Weile und habe ich mich von ihr getrennt. Mit extrem großen Schuldgefühlen und Angst, dass es für sie so schlimm wäre und so weiter, weil sie... Ich habe die weiter geliebt, es ging halt nur nicht mehr mit uns zwei und so. Wir haben heute noch einen sehr guten Kontakt und sind noch immer in gutem Austausch nach all den Jahren. Aber ich habe richtig Angst gehabt, dass es für sie sehr schlecht wird und dass es jetzt sehr, sehr schlecht geht. Das ging auch vielleicht so 6, 8 Wochen und dann ging es ja immer besser und besser und besser. Und die hat dann nachher, obwohl sie vorher praktisch kaum noch was gemacht hat, sehr erfolgreich Medizin studiert, hat Praxis dann gehabt, bis sie... Und so weiter und so weiter. Aber da habe ich schon diese Erfahrung damit gemacht, dass offensichtlich, die hat dann keine weitere Therapie gemacht. Aber der Kontext hat sich offensichtlich so gravierend für sie geändert, dass ihre schlummernden Potenziale, so würde ich es heute nennen, wieder aktiviert wurden.
Durch einen Umzug, durch einen neuen Arbeitgeber, einen neuen Freundeskreis, neue Impulse und genau das. Du hast eben, als du von den Startphase gesprochen hast, viele aufgeführt, aber jetzt Fritz Simon nicht. Kam er später dazu oder wie kam das? Und vor allem lieber dann eure Zusammenarbeit von den Mitarbeitern unter Helm Stierlin?
Ja, der kam viel später dazu. Der Fritz kam dazu 1981 und so ich auch, also als Festanstellung so. Ne? Der Fritz war vorher in Hannover, Fritz Simon, und hat da als Psychiater gearbeitet. Aber das hat sich dann so die Gruppe verändert, aber der Michael Wirsching ging dann so weg. Der Gunther Weber war dann da, der kam, glaube ich, 76 oder sowas dazu. Und so hat sich das allmählich dann so aufgebaut und weiterentwickelt. Und ab ca. 77, 78, ich weiß nicht mehr ganz genau, haben wir dann intensiv zusammengearbeitet mit der Meile in der Gruppe, die den systemischen Ansatz mit Hilfe von Paul Watzlawick übrigens damals entwickelt hatte. Und haben das dann, das ging hauptsächlich von uns aus, ins Deutschsprachige gebracht.
Wie darf ich mir eine Zusammenarbeit vorstellen damals, ohne Zoom und ohne Teams? Seid ihr hin und her gereist, habt euch besucht oder wie
sind die zu uns gekommen? Die waren, also ich weiß nicht, ich habe es nicht mehr so genau in Erinnerung, aber im Schnitt alle 6 Wochen spätestens, manchmal sogar alle 4 Wochen, also war die bei uns und haben dann mit unseren Familien, also wir mit denen zusammen, so eine riesige Lernerfahrung, mit Mara Silvini, Luigi Boscolo, Gianfranco Cecchin und so weiter, mit der Giuliana Prada, das war die vierte, da haben wir weniger gemacht, aber mit den dreien, das war unglaublich lernintensiv so. Und gerade mit den eigenen, mit den Familien, mit denen wir sowieso gearbeitet haben, wenn wir die dann dazugenommen haben und als Co-Berater-Team gearbeitet haben, das war enorm lernchancenreich sozusagen.
Das heißt, einer von euch hat mit einer Familie gearbeitet und die anderen Heidelberger und die anderen Mailänder saßen dann nebenan, zugehört, zugeschaut und dann quasi ja, das reflektiert.
Also es war so, wir haben immer mit einem Zweikammerverfahren gearbeitet. Mhm. Also da gab es immer eine Einwegscheibe, das war praktisch obligatorisch.
Klassiker.
Ich habe heute noch eine in meinem Institut, nutze ich schon ewig nicht mehr, aber so in der Form. Und da waren zwei Leute immer zusammen mit den Familien. Und eben der Rest von uns und die Mailänder, die dabei waren, hinter der Scheibe. Und zwei von uns, wenn wir das so sagen, da hieß es zum Beispiel eine Variante, jemand von unserem Heidelberger Team und jemand vom Milan-Team, vom Mailänder-Team. Oder auch nur zwei Mailänder und wir hinter der Scheibe oder umgekehrt. Es hat sich dann immer so variationsreich abgespielt. Aber alle diese Variationen waren enorm hilfreich. Und immer auch natürlich, das ist ja wie ein Ritual damals gewesen, man macht eine Sitzung vor der Sitzung mit der Familie, Hypothesenbildung und so weiter, geht dann rein, lässt sich davon leiten, dann macht man eine Stunde oder eineinhalb Stunde x zirkuläre Fragerichtungen, hat damit jede Menge Informationen, macht dann eine Pause, geht wieder rituell hinter die Scheibe und berät sich mit denen hinter der Scheibe, um daraus eine Intervention zu entwickeln und zum Schluss wurde die dann angeboten. Das war das typische Ritual und das haben wir praktisch konsequent immer so gemacht.
Und wie war der Weg, die Lernerfahrung von am Anfang tiefenpsychologisch hin zu Multi- oder Mehrgenerationenansatz hin zu systemisch? Also habt ihr dann in der Scheibe gemerkt, auch Mensch, da gibt es ja Wechselwirkungen und wir nennen das jetzt systemisch oder wie darf ich mir das vorstellen? Weil heute ist in aller Munde und gar nicht mehr wegzudenken und ihr habt es ja quasi mit erfunden. Deswegen, wie genau waren die Erkenntnisse damals?
Ja, die ursprünglichen Erfinder waren schon die Mailänder und die haben auch den Begriff systemisch mit dem Paul Watzlawick zusammen dann so gedacht sozusagen. Das haben wir dann übernommen. Die Entwicklung vorher war schon so, das war zwar tiefenpsychologisch ein bisschen orientiert, aber deutlich weniger als in die Tiefenpsychologie sonst, weil gerade über diese Sache, Helm Stierlin war auch Lehranalytiker, psychoanalytisch, aber sehr kritisch der üblichen traditionellen Analyse gegenüber geworden, weil die halt doch sehr stark Pathologie, Defizit und Individuum orientiert war. Und genau das haben wir von Anfang an anders gemacht. Also war zwar die offizielle, ne, die Abteilung in der psychosomatischen Uniklinik, die der Helm da geleitet hat, hieß dann Abteilung für psychoanalytische Grundlagenforschung, was eigentlich ein Witz war. Das war nur ein Zugeständnis der psychoanalytischen Hauptklinik gegenüber und Familientherapie. Und das war eigentlich das, was wir gemacht haben. Also die Psychoanalyse spielte kaum eine Rolle, wobei wir alle psychoanalytisch ausgebildet waren. Das war damals halt praktisch so in der Form.
Die einzige.
Ja, es gab schon Verhaltenstherapie-Sachen, aber in Heidelberg zum Beispiel wenig und auch nicht gut in der Entwicklung. Und da war das halt so, wenn du was da mitwirken wolltest, musstest du psychoanalytisch sein. Ich habe aber ja gleichzeitig schon eben Familientherapie-Ausbildung gemacht, auch in Weinheim, Psychodrama-Ausbildung auch. Ich bin auch Psychodramaleiter und Psychodramatherapeut in Stuttgart und habe dort Gruppen geleitet und so weiter. Und von daher waren wir alle schon verdorben für eine reine psychoanalytische Sache. Und diese Kompetenzerfahrungen, wie ich sie dann auch mit meiner Freundin und mit anderen gemacht habe, dass also diese Pathologiedefinitionen einfach nicht stimmen können in ihrer allgemeinen Formulierung, das war für mich schon so was intensive Basis. Da war nichts mehr mit der Psychoanalyse in der üblichen Form zu machen. Und das hat auch dann keine Rolle mehr gespielt, aber das andere war nahtlos sozusagen gut miteinander kompatibel, weil diese Blickrichtung auf Kontextbedingungen und Wechselwirkung, die war ja auch schon vorher bei uns da, nur in dieser Form mit einer bestimmten systematischen, quasi ritualisierten Vorgehensweise, wie wir es in der systemischen Arbeit dann gemacht haben, da war das noch nicht so. Und auch die Art des Interventionsverständnisses war natürlich in der systemischen Arbeit schon ein anderes, weil da war, heute würde ich das so formulieren, damals war das noch nicht so klar formuliert, aber die Praxis war genau die, dass Veränderung angeregt wird und erzeugt wird dadurch, dass man Unterschiede in gerade so dominierende Patterns, also Muster, Netzwerke eindringt. Und diese musterorientierte Idee hat die ganze systemische Arbeit durchzogen. Das haben wir noch nicht so formalisiert, aber so auch vorher schon gemacht. Insofern war das eigentlich nur eine logische Weiterentwicklung. Dennoch deutlich effektiver als vorher, weil wir viel fokussierter, von der heutigen Sicht aus gesehen, würde ich das so sagen, auf die Muster geguckt habe und die systematisch erfasst habe und dann durch Unterschiedsbildungen, Reframings, andere Verhaltensvorschläge und so weiter, also dann das umgesetzt haben. Und so kam das dazu.
Verstehe ich dich richtig, dass die Interventionen quasi in der Therapie entstanden sind und ich später gemerkt habe, ach, das ist ja die und die Technik und die dann quasi aus dem Learning by Doing entstanden sind? Oder war das eher was in der Reflexionsphase? Mensch, habt ihr toll gemacht, liebe Kollegen, aber wie wär's mit der und der Intervention? Also wie erfindet man oder wie hat man damals eine Coaching- oder Therapieintervention erfunden?
Die Erfindungen sind eher wieder quasi Zwerge auf den Schultern von Riesen gewesen, so würde ich es mal sagen, in der Form.
Schönes Bild.
Weil, ja, wie soll ich sagen, also zum Beispiel eine Mehrgenerationen-Familientherapie, da waren klare Annahmen, beispielsweise auch von Ivan Bosomeni-Notch, das war enger Freund von Helm Stehlin und ein zentraler Pionier der Mehrgenerationen-Familientherapie. Das Buch Unsichtbare Bindungen von ihm ist heute noch in der Hinsicht interessant zu lesen. Da waren aber die Hypothesen immer so, Leute verhalten sich heute so aufgrund von massiven Loyalitäten, die generationsübergreifend sind und dann gibt es dann sozusagen Vermächtnisse und Schuld- und Verdienstkonten und so wieder trägt sich. Ne? Wenn zum Beispiel sich in der Generation der Großeltern jemand irgendwie aufgeopfert hat für irgendwas in der Familie, dass es immer wieder zu finden war in der nächsten Generation oder spätestens übernächste gab es wieder und so weiter. Also auch schon musterorientiert, aber mehr generationenorientiert.
Mhm.
Aber die Idee, durch gemeinsames Austauschen, Verstehen, Würdigen und so weiter, wird sich das dann schon verändern. War ja auch manchmal so, aber eben nicht immer. Die systemische Interventionsidee, systematisch, gezielt, sozusagen strategisch, Muster zu erfassen und dann durch Unterschiedsbildung zu verändern, die war in dieser Stringenz da noch nicht so entwickelt. Jedenfalls nicht explizit so sehr. Intuitiv haben wir das schon manchmal so gemacht, aber explizit nicht so. Und das kam durch die systemische Arbeit rein. Die wiederum haben es letztlich auch nicht erfunden. Und so kam ich ja zu Milton Erickson, weil Paul Watzlawick war x-mal bei uns und all diese Leute, die da relevant waren im internationalen Feld, weil Helm Stehlin sehr gut vernetzt war und befreundet war mit den allen, die kamen alle zu uns. Und da hat man natürlich Riesengelegenheit gehabt, ganz viel Austausch. Ich habe diskutiert ewig lang immer mit den Leuten. Und da wurde mir halt deutlich, gerade in der systemischen Arbeit, ja, diese Interventionen, die wir jetzt so bestechend fanden und auch so wirksam waren, die kommen ja ursprünglich ganz woanders her, nämlich von Milton Erickson in ihrer Grundform.
Bevor wir zu Milton Erickson kommen, habe ich ja auch ganz viele Fragen an dich zu ihm. Wie war denn Helm Stehlin als Person? Du hast ja schon beschrieben, dass er eigentlich auch aus einer ganz anderen Branche ursprünglich kam, da auch innerhalb der Psychotherapie, mit der Verhaltenstherapie, aber eigentlich da auch gar nicht mehr sich so zu Hause fühlte. Ihr wart ja bis zu seinem Tod noch sehr eng. Wie dürfen wir uns diese Person als Mensch vorstellen?
Na, Helm Stehlin war jemand, der auch durch die Nazi-Zeit geprägt war und durch diese Erfahrung als junger, schon Flakhelfer, als Schüler und so weiter. Und alles das und wie das eben kommen konnte, war für ihn, was ihn lebenslang beschäftigt hat, glaube ich, irgendwie. Hat auch Bücher geschrieben, auch über Hitler nachher dann und so weiter. Der war aber dann unglaublich lernbegierig und neugierig. Und hat auch zweimal promoviert, einmal in Medizin und einmal in Philosophie. War also zum Beispiel, er hat in Heidelberg in der Aufbruchszeit nach dem Krieg, da war dann zum Beispiel Karl Jaspers, sehr berühmter Philosoph, da war der ständig beim Karl Jaspers gehängt, auch beim Viktor von Weizsäcker, der war auch da so. Das war eine enorme Aufbruchszeit damals und hat da das alles mitgemacht, hat eine Analyse gemacht und so weiter. Aber es ist schon sehr früh über den Tellerrand hinaus, interessiert für internationale Entwicklungen, ging dann nach USA, war auch in der Schweiz beim Binswanger und so, allen Größen damals, die damals führend waren, war der da und hat in den USA dann lange gearbeitet und sich insbesondere eben, und das war auch ein zentrales Interesse von mir geworden, deswegen bin ich da sofort bei ihm dann gelandet, wie man Schizophrenie und andere solche Sachen, die nur als biologische, körperliche Krankheit angesehen worden sind, durch psychotherapeutische Maßnahmen die Menschen unterstützen kann, dass sie wieder ihr Leben selber gut steuern können.
Hm.
Und das hat er sehr intensiv gemacht, in den USA auch, Zum Schluss war er dann Leiter der Abteilung für solche Sachen, der Familientherapie im National Institute of Mental Health. Also so diese riesige Institution, die sich dafür mit mentale Gesundheit interessiert, von der Regierung getragen und so weiter. Und war da in sehr intensivem Austausch mit allen Entwicklungen, die es damals gab, so. Also nicht nur mit familientherapeutischen Sachen. Und hat auch sehr viel darüber gearbeitet, publiziert, alles Mögliche und so. War auch in Chestnut Lodge, das kennen viele Leute heute nicht mehr so. Das war damals das international berühmteste Hospital, die klinische, berühmteste Klinik, wo mit psychoanalytischen Methoden mit psychotisch reagierenden Menschen gearbeitet wurde. Frieda vom Reichmann war da die entscheidende Figur. Da gibt es auch ein Buch, ich habe dir keinen Rosengarten versprochen und so weiter. Es war ein Riesenrenner damals alles und so. Und da war der und hat das alles miterlebt und auch mitgestaltet so und unglaublich wiss- und lernbegierig. Der Helm war weit über den Tellerrand hinaus. Er war ein vielfältiger literarischer Begabung. Vom Helm gibt es wunderbare Theaterstücke und Gedichtbände und alles Mögliche. Also Sachen, die weit über den Tellerrand, über das Fach hinausgehen. Und das war alles da praktisch sozusagen, was ihn so bewegt hat. Und der kam dann halt wieder nach Deutschland zurück mit all dem Wissen viel mehr, als jeder andere hier zu bieten hatte. Und hat dann eben eine Professur durch seinen damals engen Freund Walter Bräutigam gekriegt. Der war Leiter der psychosomatischen Uniklinik hier in Heidelberg. Aber psychoanalytisch. Deswegen hat sich das da manchmal auch etwas auseinanderentwickelt, weil es war eine ganz andere Richtung. Gut, aber das würde ich gerne betonen. Neben dieser unglaublichen Wissbegierde und dieser Lernbereitschaft und damit auch der ständigen Bereitschaft, die eigenen Sachen, der war sehr renommiert weltweit für seine Sachen, immer wieder zu hinterfragen, um das weiterzuentwickeln. Das war wie so eine angeborene Leidenschaft, könnte man das fast nennen, bei ihm. Und das habe ich immer unglaublich geschätzt und auch bewundert. Aber darüber hinaus, auch was Teamarbeit und so weiter angeht, war es halt von vornherein so, da war der Leiter der Abteilung. Gut, es war jetzt nicht so eine große Abteilung, aber der hat sich nie verstanden als jemand, der anderen sagt, wo es lang geht oder sowas. Also die übliche klassische Hierarchie, die es in jeder dieser Kliniken immer gab, und aber das war wie ein Naturgesetz fast, das gab es bei uns im Institut überhaupt nicht. Ne? Helm Stierling hat, was man heute agil nennt, das hatte Helm schon 1974 praktiziert und so weiter in der Form. Aber auf eine bestimmte Art, also nicht nur so formalisiert, sondern auch so mit ständiger Einladung und so. Das war auch ein stimulierender Raum, weil der hat praktisch, also fast jedes Jahr hat er ein neues Buch geschrieben und sonst x Artikel, die Zeitschrift Familientherapie gegründet und so weiter und so weiter. In dieser ganzen dynamischen, enormen Entwicklung, da war auch so ein Sog. Ich hätte wahrscheinlich kaum was veröffentlicht damals, wenn ich woanders gearbeitet hätte. Aber wenn man beim Helm gearbeitet hat und man hat nichts veröffentlicht, dann fiel man einfach ab, sozusagen. Und das hat mich sehr stark stimuliert. Aber der hat nie gesagt, Mensch, du bist jetzt weniger wert oder sonst was in der Art. Der hat nur gefördert und immer wieder ermutigt und so weiter und alle Meinungen einbezogen. Das war ein Feld von so, das war ein unglaublicher Diskursraum, ein Austauschraum, wo ständig jeder mit beachtet wurde in seiner Sicht, auch wenn sie mal nicht übernommen wurde, aber sie war immer wichtig bei jedem. Und das hat eine enorme befruchtende Atmosphäre geschaffen da in der Art, sodass sie auch Entscheidungen, alle praktisch die wesentlichsten, wurden alle gemeinsam getroffen damals schon bei ihm. Und er hat auch nie kontrolliert. Ne? Wir haben dann manchmal so gesagt, der Helm hat einen interessanten Führungsstil, so. Letztlich verschiebt er die Verantwortung auf einem selber rüber. Aber da wir so viel von ihm auch gekriegt haben, war eine enorme Loyalität da. Also typische Sache war zum Beispiel, er sagte, naja, hier kann ja jeder machen, was er will, gell, ist ja klar, und ihr macht es ja auch so, da vertraue ich euch auch. Aber natürlich müsste die Arbeit gemacht werden. Aber ich vertraue euch, dass ihr das macht, da kann jeder machen, was er will. Also er hat schon, hey, die Arbeit muss gemacht werden, aber ihr macht es dann. Das hat dann dazu geführt, wir haben das richtig systematisch mal verglichen, der Gunther Weber und der Fritz Simon und der Helm und ich, wie das in Vergleichskliniken lief, zum Beispiel in der psychosomatischen Klinik in Mannheim, im Zentralinstitut, wo ich auch länger gearbeitet habe, oder auch in Heidelberg, wenn da, sagen wir mal, um 5 definiert war oder was weiß ich, jetzt ist Arbeitszeitende, dann waren die Leute weg. Bei uns nicht. Aber ich konnte zum Beispiel, wenn ich wollte, jedes Wochenende ein Seminar machen irgendwie. Ich habe mir schon vieles aufgebaut nebenher und jeder von uns hatte seine eigene Spielwiese. Aber wir haben mehr gearbeitet, trotzdem, obwohl wir mehr Zeit außerhalb des Instituts waren als vergleichsweise andere. Aber wir haben deutlich mehr gearbeitet und waren auch als Gruppe viel produktiver, als der Rest sozusagen, weil eben dieses Klima des Vertrauensvorschusses, der Achtung für die Autonomie der Leute mit gleichzeitigem Fokus auf das zusammenführende, übergeordnete Ziel war. Und das war entscheidend und das hat er sehr kongruent gelebt.
Großartig, wow. Da würden, glaube ich, jetzt viele Hörer ihn gerne nochmal und du sicherlich auch noch einmal sehen und kennengelernt haben. Beneidenswert und ich gönne es dir aber auch, was du alles die Chance hattest, so tolle und spannende Menschen kennenzulernen und mit denen eben auch wirklich dann eins zu eins zu arbeiten.
Ja, und kein eigenes Verdienst. Ne? Klar kann man dann die Chancen nutzen, das ist das eigene Verdienst. Aber sie zu bekommen, da sollte Dankbarkeit vorrangig sein.
Da bin ich bei dir. Und eine weitere tolle Person, die du kennenlernen von dir lernen durftest, ist Milton Erickson. Und da freue ich mich jetzt schon auf die nächste Folge. Liebe Hörer, könnt ihr gerne reinhören, Milton Erickson, wenn Gunter Schmidt Ihnen beschreibt, was er dort lernen durfte und wie seine Zeit in den USA gewesen ist. Lieber Gunter, an der Stelle danke ich dir schon mal ganz herzlich für die Einblicke in die Heidelberger Schule und auch deine Jugend.